Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Hallo. Der Kulturwissenschaftler Helmut Lehten ist heute zu Gast. Vor gut 25 Jahren wurde er im intellektuellen Milieu Deutschlands berühmt mit dem Buch Verhaltenslehren der Kälte. Einige Bücher später wurde er berühmt wegen seiner Ehe, aber das ist ein anderes Kapitel, zu dem wir noch später kommen. Erst einmal herzlich willkommen, Herr Lehten.
Guten Morgen.
Sie haben gerade Ihre Erinnerungen veröffentlicht, wenn man so will, zum zweiten Mal. Vor 8 Jahren gab es schon mal eine Autobiografie von Ihnen. Warum haben Sie sich jetzt zum zweiten Mal dieser Aufgabe gestellt?
Ja, die erste kleine Autobiografie hieß Auf der Suche nach dem Handorakel und sie konzentrierte sich völlig auf meine politischen Jahre in Berlin. Diesmal war eigentlich der Anlass, dass ich mich plötzlich in der Zange politischer Lager fühlte und das Gefühl hatte, meine Existenz also als Grenzgänger zwischen politischen Lagern, ich fühlte mich wie in der Zangenbewegung.
Zwischen links und rechts?
Zwischen links und rechts. Und ich dachte, dem muss ich jetzt mit einer großen Unverschämtheit begegnen, indem ich einfach mit einem etwas längeren Atem mein Leben nochmal erzähle. Die Schwierigkeit ist ja, dass wir eigentlich immer in so Echokammern leben. Und wenn ich mir das Buch angucke, denke ich so, da liegt nun diese kleine Echokammer, die ich gebastelt habe. Und es sieht aus wie ein Schuhkarton, aus dem eine Stimme ruft, holt mich hier raus.
Helmut Lehten ist heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Der Germanist und Kulturwissenschaftler hat gerade seine Autobiografie veröffentlicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug, heißt sie. Und das Buch beginnt mit der Schilderung eines Besuchs in einem Wiener Vergnügungspark, wo Helmut Lehten vor ein paar Jahren mit seinen Kindern eine simulierte Zeitreise unternimmt. Und die Zeitreise geht in den Winter 1944, Luftschutzraum, Sirenen. Und Sie, Herr Lehten, Sie nehmen Reißaus.
Ja, merkwürdigerweise ist das Körpergedächtnis doch erstaunlich. Als in diesem Simulationsraum der Boden vibrierte und man die Luftschutzsirenen hörte, quasi war dieses Körpergedächtnis wieder absolut aktuell. Und ich lief aus dieser Kammer raus und meine Söhne sagten, du spinnst ja.
Sie wurden, um es ein bisschen zu erklären, 1939 geboren, also in dem Jahr, in dem Deutschland den Zweiten Weltkrieg begann. Was erinnern Sie von diesem Krieg? Also Ihr Körpergedächtnis erinnert ganz offenkundig Bombenangriffe.
Ja, natürlich hatte ich Glück gehabt. Ich erinnere mich an so Körperereignisse. Ich erinnere mich vor allen Dingen, dass meine Mutter mich als Kind aus dem Kissen riss und durch den eiskalten Flur mit mir zum Luftschutzbunker rannte. Quasi dieser Kälteschock, der soll ja das Wirklichkeitsempfinden erhöhen. Aber an den kann ich mich verdammt gut erinnern. Im Buch habe ich ja ein Foto, wo stehe ich mit meinem Bruder vor unserem Haus, Rubenstraße 39 in Mönchengladbach. Und auf diesem Haus steht mit weißer Kreide, stehen die Buchstaben HR. Und Leute, die das Foto sehen heute, können sich überhaupt nicht vorstellen, was dieses HR heißt. HR heißt, wenn das Haus bombardiert ist und die Familie verschüttet, findet ihr die Verschütteten im Luftschutzkeller hinten rechts.
Können Sie sich auch daran erinnern, dass Ihre Eltern ja offenkundig beide überzeugte Nationalsozialisten waren?
Da kann ich mich nicht dran erinnern. Da verlasse ich mich auf Familienlegenden. Ja, also mein Vater hatte ein Schicksal. Er war arbeitsloser Leichtathlet. Er war ja deutscher Meister mit der 400-Meter-Staffel von Preußen Krefeld 1924, wurde dann arbeitslos und als er das Geschäft seines Vaters übernahm 1934, stellte er mit Entsetzen fest, dass der kleine Hutladen überverschuldet war bei der Deutschen Bank. Und er sagte, wieso? Also die Deutsche Bank, die ist doch rasiert, da können wir doch keine Schulden mehr haben. Und er flucht auch Adolf, der auf der Villa Hügel mit Krupp und Thyssen Geschäfte macht. Er wurde denunziert und das Ergebnis war, dass er dann September 1939, obwohl im Ersten Weltkrieg schon mehrfach verwundet und alleinstehender Einzelhändler, im September 1933 wurde er eingezogen.
Aber Ihr Vater war auch schon 1928 in die NSDAP eingetreten. Und Ihre Mutter weinte, als sie erfuhr, dass Hitler gestorben war.
Das ist richtig. Vater hat nicht geweint. Der war in englischer Gefangenschaft. Ja, Vater agitierte auf den Fabrikhöfen in Mönchengladbach, der Fabrikhöfen der großen Tuchindustrie. Er war schon früh dabei als Arbeitsloser und hat das dann abbüßen müssen, indem er von 39 bis 47 quasi im Krieg und Kriegsgefangenschaft war. Er hat nie mehr eigentlich Spuren dieser politischen Vergangenheit von ihm gehört oder gespürt. Das war ein äußerst harmloser Mann.
Sie beschreiben in dem Buch, dass Sie, wie viele andere Ihres Alters ja auch, Volker Schlöndorff zum Beispiel, er schrieb auch darüber, Sie haben mit der Schulklasse den Film Nacht und Nebel von Alain René gesehen, wo Sie, glaube ich, zum ersten Mal gesehen haben, was für Verbrechen in den Konzentrationslagern angerichtet worden sind. Da waren Sie 18 Jahre alt. Haben Sie eigentlich jemals mit Ihren Eltern darüber gesprochen?
Nein, nie. Das war ja auch ein merkwürdiges, für mich lebenswichtiges Ereignis. Ne? Die Klasse brach frohgemut auf ins große Union-Kino am Bahnhof und erwartete einen Aufklärungsfilm. Aber dann öffnete sich der Vorhang und der Schienenstrang nach Auschwitz. Und dann diese markerschütternde, melancholische Klarinettenmusik von Hans Eichler. Und dann war ich mittendrin, also ich war mittendrin, die Hälfte der Klasse verließ das Kino. Und dann passierte was merkwürdig. Ich sah alles, alle Schrecklichkeiten. Aber die versenkten sich wie Wackersteine in meine Brust. Das war keine Aufklärung, sondern das war in mir und wird in mir sein. Dieser visuelle Horror wird in mir bis zum Lebensende sein. Und ohne dass das ein Schritt der Aufklärung war, jetzt glaubte ich, jetzt wusste ich alles. Das war eigentlich eine Art somatischer Erkenntnis, also eine Empathie, die nie mehr rückgängig gemacht werden konnte und mich sehr geprägt hat.
Aber warum haben Sie mit Ihren Eltern nicht gesprochen? Über Ihre politische Haltung während des Nationalsozialismus?
Da galt das Schweigegebot. Ich war keine Instanz, der gegenüber Sie sich hätten rechtfertigen müssen. Zumal sie ja nach 45 ja dann eigentlich, meine Mutter warf das Gewand der Narzisse ab und wurde eine mondäne, aufgeklärte Frau. Mein Vater arbeitete und all sein Ehrgeiz hing in der leichtathletischen Karriere seiner Söhne. Ich hätte das nicht über mich gebracht, meine Eltern zur Rede zu stellen. Das war mir ganz ausgeschlossen. Ich mag das nicht. Bin kein Freund von Enthüllungen.
Sie wurden dann nicht Leistungssportler. Sie sind dann nach dem Abitur, ein westdeutscher Musterschüler waren Sie, schreiben Sie, sind Sie zur Bundeswehr gegangen im Jahr 1959, 10 Jahre nach Kriegsende. Warum haben Sie das gemacht, Herr Lehten?
Ja, ich glaube, wir waren aus der Klasse nur 2. Man konnte sich damals wahnsinnig leicht drücken.
Eben. Also das war umso mehr fällt es auf, dass Sie das getan haben.
Ja. Ich hatte eine merkwürdige Theorie. Er hat gesagt, ich hatte irgendwie gelernt, die Weimarer Republik scheiterte daran, dass die Armee ein Staat im Staate war. Und ich habe gesagt, das darf nicht nochmal passieren. Ich gehe in die Bundeswehr. Und außerdem hat mich das sportlich gereizt. Ja? Also Nachtmarsch in voller Ausrüstung fand ich eine außerordentlich wichtige Herausforderung. Das hat Spaß gemacht. Die Kumpels aus dem Bergwerk, die bei mir in der Kompanie waren, die fanden das reinen Unsinn und Energieverschwendung. Die waren unglaublich viel vernünftiger als wir Abiturienten. Wir Abiturienten waren für alles benutzbar.
Helmut Lehten, Jahrgang 1939, sozialisiert in der Bundesrepublik und 1970 einer der Gründer der KPDAO, also der Kommunistischen Partei Deutschlands Aufbauorganisation. Herr Lehten, können Sie in drei Sätzen sagen, was ist passiert mit dem Leutnant der Bundeswehr, dem westdeutschen Musterschüler?
Ja, die Körpermotorik hat mich von Beginn an als Leichtathlet gefesselt. Eine kommunistische Partei schien mir damals das richtige Milieu zu sein, um diese Körpermotorik weiterzuentwickeln.
Wofür stand denn die KPDAO, also im Unterschied zu manchen anderen linken Organisationen? Was hat die ausgemacht?
Es gab ja damals eine ganze Reihe von marxistisch-leninistischen Organisationen. Ich glaube, ein geheimer Wunsch von mir war damals, nicht in den Experimenten des Lebensstils mit frei flottierender Sexualität unterzugehen, also irgendwie Halt zu finden, ja, und gleichzeitig Bewegungsenergien weiterlaufen zu lassen. Also ich habe ja damals, also nach meinem Ausschluss aus dieser Partei gesagt, diese ganzen marxistisch-leninistischen Parteien könnten von der List der Vernunft erfunden sein, weil sie all die frei flottierende, rebellische Energie der Studentenbewegung, ja, warum sind so wenige zur RAF gekommen? Das ist doch ein Wunder. Das Wunder ist leicht zu erklären. Diese ML-Parteien waren große Kühlaggregate, in denen die rebellische Energie von uns allen, und das waren mit Mitläufern 60.000 Menschen, das muss man sich mal vorstellen, was hätten die für Unheil anrichten können? Die wurden wunderbar eingefroren in den Parteiapparaten der marxistisch-leninistischen Parteien. Hm. Und insofern, ja.
Gehen wir mal noch ein paar Jahre zurück in die Zeit der Studentenbewegung. Sie waren seit 1964, also erst Bonn, Amsterdam, dann waren Sie in West-Berlin und Sie schreiben von glücklichen Jahren in der Studentenbewegung der 60er Jahre. Andererseits nach dem Tod von Benno Ohnesorg, der am 2. Juni 67 von einem Polizisten erschossen wird, schreiben Sie wieder, Hass brannte in uns. Wo hat sich dann dieser Hass entladen?
Sicher in einigen barbarischen Aktionen, die wir noch in der Studentenbewegung innerhalb der Universität ausgeführt haben. Das ist was sehr Merkwürdiges. Also man darf den 2. Juni 67 nicht unterschätzen. Das war für uns eine Lebenssituation. Also das war was Ungeheuerliches. Das Verrückte ist, wir hatten immer davon gesagt, hinter den Kulissen der Demokratie herrscht nackte Gewalt. Ja, das hatten wir von George Sorel und Benjamin und Adorno und allen hatten wir das gelernt. Lasst euch nicht von den demokratischen Kulissen täuschen, dahinter schwillt die Gewalt. Das haben wir immer schon gewusst. Und dann plötzlich, am 2. Juni 67, war sie da. Die nackte Gesellschaft und ein völlig harmloser und unschuldiger Mitstudent wurde getötet. Das war was Ungeheuerliches. Man kann sich das ist ein Punkt in der Geschichte, der wirklich ein historischer Punkt ist.
Und der Hass entlud sich dann zum Beispiel im Überfall auf das Institut Peter Sondys, ein Professor an der FU. Sie schreiben, ja, wir waren getrieben vom Furor des Gleichmachens. Also sie haben die Plakate abgerissen, die Bücher gestohlen, seinen Schreibtisch leergeräumt.
Ja. Aus dem Rückblick muss man sagen, wir Barbaren waren die Pioniere des Bologna-Systems, ja? Als Gleichmacherei. Und das ist die beschämendste Aktion, an die ich mich erinnern kann, ist eben diese Verwüstung des Instituts, dieses großartigen Philologen Peter Zondi. Ja.
Das ist etwas, wofür Sie sich heute schämen.
Ja, das macht die Sache auch nicht besser. Ne?
Gut, manche sagen Jugendsünde. Dann, wie gesagt, kam die Gründung der KPDAO, Aufbauorganisation, über deren befriedende Wirkung Sie ja schon gerade gesprochen haben, Herr Lehten. Aber für Sie wurde es ein bisschen schwierig, weil Sie mit dieser politischen Vergangenheit in der Bundesrepublik kein Beamter werden konnten, also kein Professor auch werden, wegen des damals geltenden radikalen Erlasses. Aber Sie haben dann, glaube ich, eine ganz gute Stelle in Utrecht in den Niederlanden bekommen, ne?
Ja, ich hatte Glück. Ich hatte wirklich Glück. Es hätte mir nichts Besseres passieren können. Ich war aus den Grabenkämpfen heraus. Die Umsiedlung Utrecht empfand ich erstmal wie ein Sanatorium und ich konnte mich endlich wieder wissenschaftlicher Arbeit widmen. Also ich hatte Glück, es gab wirklich Genossen, denen der radikalen Erlass wirklich das Leben versaut hat. Ich hatte Glück, bei mir nicht.
Was ja verrückt ist, denn Sie sind ja vorher noch ausgeschlossen worden von der KPDAO wegen Versöhnlertums. Mit wem haben Sie sich denn versöhnt?
Das Versöhnlertum bestand darin, dass ich mir vorgeworfen wurde, ich hätte die Kampagne zur Errichtung einer Poliklinik, Kinderpoliklinik in Krankenhaus Bethanien, auf das Niveau einer Bürgerbewegung heruntergebracht. Das hat mir den Vorwurf des Versöhnlertums dann eingebracht. Das wäre natürlich toll gewesen, wenn es eine Bürgerbewegung geworden wäre. Dann hätten wir nämlich Erfolg gehabt.
Ach, und das durfte nicht sein, so eine bürgerliche Bürgerinitiative.
Nein, es musste Straßenkampf in Kreuzberg im Sinne einer proletarischen Revolution sein. Ja.
Verhaltenslehren der Kälte. So heißt das Buch, das Helmut Lehten 1994 in der Bundesrepublik bekannt machen sollte, zumindest in bestimmten Kreisen, denn geisteswissenschaftliche Bücher werden ja so gut wie nie allgemeine Bestseller. Wir folgen in diesem Gespräch den Lebensspuren Helmut Lehtens und dieses Buch scheint zentral zu sein für sein Leben. Es ist nämlich das einzige, das er ausführlich in seiner Autobiografie behandelt. Verhaltenslehren der Kälte. Herr Lehten, jetzt kommt eine schwierige Aufgabe für Sie. Können Sie in Kürze nicht Eingeweihten erklären, was das für ein Buch ist?
Ich meine, ich selbst war völlig überrascht über den Erfolg dieses Buches, aber mir wurde gesagt, es hätte in die Blase der Betroffenheitskultur getroffen. Verhaltenslehren der Kälte ist stark beeinflusst von dem Philosophen Helmut Plessner und seiner Schrift Grenzen der Gemeinschaft aus dem Jahre 1924. Und kurz zuvor war das Buch erschienen von Richard Sennett, gegen die Tyrannei der Intimität. Genau auch das ist das Thema meines Buches. Gegen die Tyrannei der Intimität, die Verhaltenslehre der Distanz zu lehren. Und ein Grundsatz ist quasi, wie kann man eine Lebenskunst entwickelt, die dazu führt, dass man es einander begegnet, ohne sich zu verletzen, dass man sich voneinander trennt, ohne sich endgültig zu entfremden. Es geht um die Lebenskunst des Ausbalancierens beider Pole.
Also es geht um Distanz,
ja.
Um Kälte, um Kühle, kann man sagen. Distanz ermöglicht Erkenntnis?
Ja, ganz, ganz sicher, ja. Also weil man weiß das ja auch, wer aus der Symbiose der extremen Nähe nicht herauskommt, wird bestimmte Erkenntnisse überhaupt nicht mehr haben. Natürlich bin ich beeinflusst von einer merkwürdigen Theorie von Sander Ferenczi, der 1913 gesagt hatte, ohne den Kälteschreck der Geburt können wir überhaupt keinen Wirklichkeitssinn entwickeln.
Das ist in der Tat eine merkwürdige These. Aber ich habe so gedacht, im Grunde genommen könnte man auch manche ihrer anderen Bücher, vor allen Dingen die Staatsräte, auch als so eine Art Desillusionierung lesen. Also die Staatsräte handelt von vier Männern, die im Nationalsozialismus zu Staatsräten ernannt worden sind. Die waren aber in ihrer Jugend Halbgötter. Sie nennen das auch Kältebad der Entzauberung. Wo mir einfällt, und auffällt bei der Lektüre Ihres Buches jetzt auch im Gespräch, dass Sie so Metaphern aus Raum und Bewegung zu lieben scheinen, also Begriffe aus der Physik. Aber es ist ja eigentlich auch ein Verfahren, um Distanz herzustellen. Ne?
Ja, das ist also die physikalische Metapher quasi, das ist ein altes Mittel, um den Einspruch der Moral und des Gefühls auszuklammern. Diese Funktionen haben diese physikalischen Metapher ganz sicher. Und als es jetzt in der Rezension hieß, das wäre eine Hydraulik sozialer Gefühle, war ich ganz glücklich. Da hatte ich wieder die physikalische Metapher, die die Sache so gut trifft, finde ich.
Tut mir jetzt leid, Herr Leden, ich werde Sie leider nicht so glücklich machen können. Ich neige nicht zu dieser Art von Metaphern. Aber eine habe ich jetzt doch. Man könnte sagen, dass Sie dieses Buch Verhaltenslehren der Kälte, wenn man so will, ja selbst in einer kalten Zeit Ihres Lebens geschrieben haben, nämlich in der Zeit der Trennung von Ihrer ersten Ehefrau. Die haben wir in dem Gespräch bisher unterschlagen. Und in Ihrer Autobiografie, muss man sagen, kommt sie ebenfalls wie auch die zwei Jungen aus dieser Ehe so gut wie nicht vor. Also auch hier wieder Distanz. Zumindest in der Darstellung.
Ja, natürlich. Das war mein Prinzip. Die Familien sollten eigentlich nicht vorkommen. Was natürlich eine Halbierung des Lebens ist. Als ich nach der Scheidung meiner Freundin das Buch übergab, Verhaltenslehren der Kälte, rief sie lachend, das hast du doch mit dem Hintern auf der Heizung geschrieben. Ja. So eindeutig ist das nicht die Übertragung der Kältemetapher auf meine Person. Zumindest fand sie das nicht so eindeutig.
Na, ich fand jetzt bei diesem Buch, also Ihre Autobiografie, denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug, schon auffällig, dass es zwar mit dem Körpergedächtnis beginnt, mit dieser Szene aus dem Luftschutzkeller, aber dann im Grunde genommen den Körper komplett vergisst. Und das fand ich dann schon erstaunlich, auch für einen fünffachen Vater.
Ja, ich...
Also ich denke jetzt nicht, Sie hatten jetzt so ein anzügliches Lachen, ich dachte jetzt nicht an Sex, sondern ich dachte an Körpergedächtnis, ein Baby im Arm zu halten zum Beispiel, all sowas. Oder wie überhaupt die Geburt Ihres Kindes, Ihr Leben, Ihr Blick auf die Welt verändert hat, das kommt gar nicht vor.
Ja, da haben Sie recht. Ja, aber das Buch endet immerhin in einem Bad, ja, in einem Schwimmbad. Ja. Mein Eindruck ist ganz anders, dass das ganze Buch vom Körper diktiert ist. Es gibt überhaupt keine Szene wie von dem, wenn ich beschreibe mein Erlebnis von Nacht und Nebel. Ja. Das ist ein Körperereignis. Die ganze Bewegungsenergien, die permanent da mich in alle Himmelsrichtungen treiben. Das sind Körperbewegungen. Also ich hatte wirklich den Eindruck, dass der Körper ist präsent, aber er ist nicht familiär präsent. Da haben Sie völlig recht. Vielleicht bin ich da sehr von Gottfried Benn geprägt, der sagt, das Denken muss kalt sein, sonst wird es familiär. Und vielleicht habe ich diese Devise etwas zu stark beherzigt.
Naja, für eine Autobiografie, das finde ich interessant, dass Sie sagen, Sie finden, der Körper ist sehr präsent. Also mir ist vor allem aufgefallen, dass Sie wahnsinnig viele Namen nennen. Ich glaube, hätte das Buch ein Namensregister, würde es ungefähr 50 Seiten umfassen. Sie schreiben an einer Stelle, das fand ich ganz lustig, als Sie die Vortragenden und Ihre Themen einer kulturwissenschaftlichen Konferenz aufzählen, Sie könnten sich eines Schwindelgefühls nicht erwehren. Mir ging es da ehrlich gesagt auch so. Ich kam da wirklich ans Schleudern.
Ja, das Schwindelgefühl bezieht sich vor allen Dingen, ja, da das ja Kapazitäten waren, an die ich nicht heranreiche. Das war mein Schwindelgefühl, dass da sehr oft sehr so viel klügere Leute zusammen sind. Aber das wurde mir auch schon vorgeworfen, die Fülle von Eigennamen. Wissen Sie, als ich die Autobiografie von Karl-Heinz Bohrer las, fand ich besonders liebenswert, dass er alle seine Studenten, die er in Bielefeld hatte, mit Namen nannte. Das fand ich umwerfend, das war ungewöhnlich. Und das wollte ich auch machen. Und wissen Sie, man baut...
Sie nennen aber jedes Buch, Herr Leden, was Sie jemals gelesen haben mit Titel und Autor und jeden Film.
Ja, das ist richtig. Das an sich müsste das eine Biografie und keine Autobiografie sein. Aber ich beharre auf Folgendem. Ich mache so einen kleinen fiktiven Kosmos, eröffne ich. Und in diesem Kosmos sind die Eigennamen die einzigen Durchschüsse auf eine Wirklichkeit, die ich nicht einfange. Die zielen auf Personen mit ihrem eigenen Leben, das in meinem Buch nicht vorkommt. Aber das sind quasi Löcher im Firmament, ja, diese Eigennamen. Das zielt auf Leute, die es wirklich gibt, die ein völlig anderes Leben können, die außerhalb meiner eigenen Echokammer sind. Darum durch viele Namen. Das ist die Außenwelt, die meine Echokammer belagert.
Löcher im Firmament, da haben wir wieder Helmut Lehden, Originalton. Nochmal kurz zu dem Buch Verhaltenslehren der Kälte, 1994 erschienen. Wie Sie vorhin gesagt haben, stützen Sie sich darin vor allem auf einen Text von Helmut Plessner. Und den haben Sie vor kurzem noch einmal gemeinsam mit Studenten gelesen. Und das fand ich wirklich wunderbar. Die finden nämlich keine Kälte, sondern, Zitat, ein Naturrecht auf Wärme. Das hatten Sie bei Ihrer Lektüre offenbar überlesen.
Gut, aber ich habe gelernt, ja. Ich habe von diesem Studenten gelernt und ich habe dann nochmal dieses gelesen und gesagt, meine Güte, ich habe die ganze Schrift halbiert. Ich habe völlig vergessen, dass bei Plessner die Rolle einer, wie er sagt, primären Einbettungssphäre in Heimat, in Familie und sogar im Volk eine ausschlaggebende Rolle ist. Plessner folgt auf der einen Seite, es gibt ein Naturrecht auf Wärme, das heißt Naturrecht auf Heimat, auf Familie, auf Religion, auf primäre Einbettungssphären. Das ist die eine Seite. Aber gleichzeitig hat jeder als Bürger eines Staates die Pflicht, quasi davon zu abstrahieren und nicht quasi die Werte seiner Einbettungssphäre in die Religion oder Gemeinschaft zum Prinzip einer Gesellschaft zu machen. Das finde ich eine sensationell gute politische Auskunft für die Gegenwart, dass beide Pole zu ihrem Recht kommen müssen.
Hm. Aber ich will nochmal zurück auf den Punkt. Sie schreiben das ja selbst sehr schön und anschaulich. Sie schreiben, meine alte Lesart fiel wie ein Kartenhaus zusammen. Das ist ja auch ein Erlebnis für einen Intellektuellen. Sie lesen das Buch nochmal gemeinsam mit jungen Menschen, 25 Jahre nach seinem Erscheinen. Und die lesen es ganz anders als Sie.
Ja, das ist die große Chance auch der Begegnung mit jüngeren Lesern oder mit meinen Studentinnen und Studenten quasi, dass man da lernt. Enttäuschung war für mich immer ein Erlebnis, aus dem ich Energie ziehen wollte. Hm. Und insofern war, was ich da erlebte, eine große Enttäuschung für mich, aber ein großer Schritt der Erkenntnis. Ja.
81 Jahre Leben in einer Radiostunde, da muss vieles ausgelassen werden. Ich trage hier im Deutschlandfunk Kultur also nur kurz nach, dass Helmut Lethen 18 Jahre an der Universität in Utrecht lehrte, anschließend 8 Jahre den Lehrstuhl für neueste deutsche Literatur an der Uni Rostock innehatte, bis vor 4 Jahren Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften in Wien war und nun eine Professur an der Kunstuniversität Linz innehat. Herr Professor Lethen, was gibt Ihnen, was hat Ihnen dieses akademische Leben gegeben?
Ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass meine Lernprozesse in der Regel außerhalb der Universität stattfanden. Also die Reihe Rowohlt Deutsche Enzyklopädie oder das Transistorradio und der Buchhandel, das war das Labor meines Fortschritts. Die Universität hat da leider fast keine Rolle gespielt, außer dem großartigen Gelehrten Richard Alewin in Bonn gab es da fast überhaupt keine Einflüsse. Und das, finde ich, hat mich selbst gewundert. Ja? Hm. Ich wusste dann auch gar nicht, wieso ich die Scheine zusammenkriegte vor dem Rigorosum. Ja? Aber irgendwie habe ich das dann geschafft. Wir haben uns die Scheine ja zum Teil auch selbst ausgestellt. Ja.
Sie haben vor ein paar Jahren den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen für Ihr Buch Der Schatten des Fotografen und auch der Band Die Staatsräte wurde ja sehr gelobt und hat sozusagen nochmal zu Ihrer Bekanntheit beigetragen. Und eine andere Art von Bekanntheit, wenn man so will, haben Sie wegen Ihrer Ehefrau erlangt, Caroline Sommerfeld-Lethen. Kurz Zusammenfassung, in den 90er Jahren haben sich Helmut Lethen und Caroline Sommerfeld in Rostock kennengelernt. Sie, seine Studentin, die beiden haben sich verliebt. Es gibt 3 gemeinsame Söhne inzwischen und Caroline Sommerfeld-Lethen gehört seit einigen Jahren zu den neuen Rechten. Herr Lethen, wie halten Sie, ein Altlinker, das aus?
Ich halte das so aus, wie eigentlich die Gesellschaft es auch aushalten müsste, mit Positionen von Rechtsintellektuellen einfach umzugehen. Wenn das Geheimnis der Lebenskunst das Ausbalancieren war, dann muss ich das in meiner eigenen Situation auch schon mal demonstrieren. Wir leben jetzt 21 Jahre zusammen und welche Ehe in den Ehen nach 20 Jahren herrscht doch Funkstille, nicht so bei uns. Ja. Das ist sehr dynamisch und streitbar. Und es kommt am Punkt der Unversöhnlichkeit.
Das klingt jetzt so abgeklärt, Herr Lehten, aber es muss doch ein Schock für Sie gewesen sein, oder?
Ja, natürlich war es ein Schock, natürlich. Vor allen Dingen, dass mich vollkommen unvorbereitet traf. Na klar, aber mit Schocks muss man umgehen, ne?
Als Sie sich kennenlernten, waren Sie beide rot-grün und Ihre Frau hat in Wien, habe ich alles in Ihrem Buch erfahren, in einem Chor mit Migrantinnen gesungen unter der Leitung eines türkischen Dirigenten. Und heute spricht sie vom Wesen des Volkes und zum Beispiel, dass Schwarze niemals Deutsche sein könnten. Können Sie ihr irgendwie folgen in Ihren Gedankengängen?
Bei dem letzten Satz kann ich ihr überhaupt nicht folgen, den Sie zitiert haben. Da kann ich ihr absolut, nein, es gibt Punkte, wo ich ihr nicht folgen kann. Es gibt Punkte wie in der Diskussion über die Flüchtlingspolitik und die Schwierigkeiten der Willkommenskultur, die ich ja spontan begrüßt habe. Ja? Also ich dachte, meine Güte, was in der deutschen Geschichte werden zum ersten Mal Fremde begrüßt. Das fand ich großartig. Erst mal, bis ich die Mühen der Ebene erkannte und sagte, wie die unglaublichen Schwierigkeiten der Integration zu Bewusstsein haben. Meine Frau hatte da von Beginn an ein anderes Verhältnis zu. Quasi, sie sah eine Flüchtlingsindustrie am Werke und quasi jedes Flüchtlingskind war für sie auch eine allegorische Figur dieser Industrie. Das war ich. Und dann haben wir uns über die Rolle der Empathie und die dunklen Seiten der Empathie gestritten. Ein interessanter Streit, ja, der noch lange nicht zu Ende gestritten ist.
Es ist gemein, wenn ich in diesem Moment, wenn es um Empathie geht, die Ihre Frau in diesem Zusammenhang ablehnt, an die Verhaltenslehren der Kälte denke, an Ihr Buch?
Das ist sehr gemein, weil es richtig ist. Ja? Da kann ich Ihnen natürlich nicht widersprechen. Das ist wirklich, die Verhaltenslehren der Kälte sind auch ein Kältebad der Empathie gewesen. Das trifft zu. Es trifft zu auf die Kunstfiguren der Verhaltenslehre. Komischerweise trifft es auf mich, glaube ich, überhaupt nicht zu.
Haben Sie eigentlich noch gemeinsame Freunde?
Ja, wenige, aber einige. Ja, wenige. Also das war, ich habe dann vor allen Dingen aufgrund dieses Artikels in der New York Times, gab es unglaublich viele, die kein Wort mehr mit mir wechseln wollten.
Was war das für ein Artikel?
Very German Love Story, ja. Und nicht der Artikel hat den Unmut der Linken erregt, sondern die Tatsache, dass wir in zwei IKEA-Sesseln fotografiert wurden, mit Rücken zu Rücken gewandt. Und die Todsünde, die ich offen in der Fotografie begangen hatte, war, man darf einer Rechtsintellektuellen nicht auf gleichem Niveau begegnen. Ja, das geht nicht. Du hast sie auf das gleiche Niveau der Diskussion gehoben und das quasi darf nicht sein. Der Artikel nicht, die Fotografie hat den Ausschlag gegeben für den Abbruch sehr vieler alter Freundschaften und Bekanntschaften.
Und jetzt leben Sie weiterhin zusammen, die Neurechte und der Altlinke.
Ja, natürlich, ja klar.
Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. So heißt die Autobiografie von Helmut Lehten. Wenn ich singen könnte, würde ich den Titel jetzt singen, aber das tue ich Ihnen nicht an. Denn er stammt aus der Drei-Groschen-Oper aus dem Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens, was ja auch ein schöner Titel wäre. Warum haben Sie diesen Titel gewählt, Herr Lehten?
Ich wusste gar nichts von Corona, aber bei Corona passt der Titel doch besonders gut. Ich habe ihn deswegen gewählt, weil es plötzlich entdeckt wurde, dass Walter Benjamin schenkt seinem Freund Bertolt Brecht zu 1930 ein Exemplar der Kunst der Weltklugheit des spanischen Jesuiten Balthasar Gracian, der eine wichtige Rolle in meinem Buch spielen sollte. Und er schreibt eine Widmung in dieses Buch, die heißt, denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Und das fand ich, das passte, das greift in das Innere meines Buches ein und außerdem.
Also jetzt nur Benjamin und Brecht und das Handorakel oder vielleicht auch, was dieser Satz besagt?
Der Satz ist für mich ein Dokument der Unverfügbarkeit der Geschichte, in deren Schicksal wir verwoben sind.
Das Lied beginnt ja, Der Mensch lebt durch den Kopf, der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Passt eigentlich auch zu unserem Gespräch zumindest, oder?
Ja, gut, die Frage ist, wer die Laus ist, ne?
Nein, ich rede davon, dass man von Kopf allein nicht leben kann. Nicht also allein von Distanz und Kälte.
Ja, das ist völlig richtig. Darum ist ja das Leitmotiv im ganzen Buch der Körper. Aber offensichtlich so verborgen, ja.
Okay, es gibt sicher Klügere als mich, die das sofort entdecken werden. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Lehten. Danke.
Okay, danke.
Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Diese Autobiografie Helmut Lehtens ist bei Rowohlt Berlin erschienen.